attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
So. Eine Woche Australian Open 2025, ein kleines bisschen mehr, liegt hinter uns und der erste Sieger steht schon fest. Das ist Oliver Fasnacht, denn Oliver Fasnacht hat, was ich nie geglaubt hätte, vorhergesagt, dass Elina Svitolina in diesem Turnier sehr weit kommen kann. Jetzt steht sie im Viertelfinale, darüber sprechen wir gleich, zum einen eben mit Oliver. Grüß dich, Oliver.
Dankeschön, ich grüße euch auch, freue mich.
Und mit dem Tennispropheten in Wien, Andreas Dürieu. Servus, Andi.
Servus, grüß euch.
Ja, Oliver, erkläre dich bitte. Also Svitolina war verletzt, hat überhaupt nicht gespielt und dann schlägt sie Jasmin Paolini, steht jetzt im Viertelfinale gegen Madison Keys, wo sie 2-2 verlieren kann, wo sie aber auch in 3 Sätzen gewinnen kann.
Ja, bei Svitolina sehe ich ein ähnliches Phänomen wie bei Djokovic, über den wir sicherlich noch sprechen werden. Aus natürlich einer etwas anderen. Es geht ja letztlich um eine Tragik, es geht ja um etwas wie Zusammenstehen mit den Menschen des Landes, aus dem man kommt, in dem Fall Ukraine. Ich glaube, das ist schon etwas, was sie sehr emotionalisiert, das ja, aber mein Eindruck ist, dass es sie noch mehr auf den Platz geben lässt. Und deswegen war für mich klar, der Belag passt. Sie hat so sehr an ihrem Aufschlag in den letzten Jahren, auch schon vor der Schwangerschaft, gearbeitet, dass sie auch auf diesem Belag mal freie Punkte bekommt. Sie hat insgesamt ihr Spiel auf ein aggressiv höheres Level gehoben. Und da zu Beginn eines Jahres bei einem Grand-Slam-Turnier eben man nie weiß, wie in welcher Form wirklich die vielleicht größeren Favoritinnen dastehen, habe ich einfach auf Svitolina gesetzt. Ich setze immer noch auf Svitolina. Ich muss allerdings eins sagen, ich hoffe eigentlich fast inzwischen, dass sie nicht dieses Turnier gewinnt vor allem, weil dann würde ich mir wirklich in etwas beißen, weil ich kurz überlegt habe, wirklich 10 oder 15 Euro auf sie zu setzen, einfach so aus Spaß, weil ich so ein starkes Gefühl tatsächlich habe für das, was sie da erreicht. Und stell dir das vor, die gewinnt das Turnier, hat wahrscheinlich eine Quote von, weiß ich nicht, 70, 80 oder so. Und ich habe nichts gemacht, aber groß drüber geredet. Das wäre blöd.
Absolut. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, es gibt sie. Aber Andi, wenn wir auf den unteren Ast schauen, Madison Keys hat heute, wir nehmen am Montag auf, Strahler am Montag aus, Elena Rybakina geschlagen in 3 Sätzen. Das war so ein bisschen ein Shootout, aber das ist die nächste Gegnerin. Und dann hätten wir auch noch Iga Świątek oder Emma Navarro unten. Wie hat dir A, Svitolina bis jetzt gefallen und B, wie schätzt du ihre Chancen ein, Andi?
Ja, das ist jetzt beendet für sie, diese Reise. Also gegen Keys kann es sich noch ausgehen, von einem Sieg träumen. Das wäre so, wie ihr Ehemann für sich das schön gesagt hat, nämlich der Herr Mofis, dass er gesagt hat, es geht eigentlich um ganz was anderes. Auch in seinem Leben inzwischen, nämlich um eine schöne Familie. Und in diese Dinge, also ist fein, dass der Oliver recht hatte bis jetzt. Ich glaube, viel weiter können wir da nicht mehr blicken. Es wird die Frau Świątek, wie man sie ausspricht, da unten jetzt, glaube ich, das sich nicht nehmen lassen, obwohl die halt bis jetzt auch kaum Gegnerinnen hatte. Was mir noch aufgefallen ist, ich möchte da jetzt vor allem aus deutscher Sicht auch einmal herausheben, die Frau List, die zwar dann fürchterlich gegen die Świątek verloren hat, aber das sind halt so Geschichten, die mich rühren, wenn man weiß, die war eigentlich schon fast am Flughafen, hat mit nichts mehr gerechnet und gerade deswegen ohne Erwartungshaltung, ohne irgendwas entsteht dann so ein Märchen, wo die auf einmal im Achtelfinale steht. Das hat mich für sie sehr gefreut und ich glaube, Jens, du hast sie ja auch schon länger verfolgt und die ist ja auch sympathisch.
Naja, das ist das eine. Die Eva Lys ist eine sehr sympathische Person, die sich im letzten Jahr US Open auch qualifiziert hat. Erste Runde gegen Buskova damals verloren hat. Alle, die zugeschaut haben, auch am Platz, haben sie gefragt, wie ging das? Ja, wie konnte sie das verlieren? Ja, und hat aber trotzdem, wie sage ich es? Ja, also es war jetzt natürlich toll, dass sie dann ins Achtelfinale gekommen ist. Wenn sie geschlagen hat, man muss die Gegner schlagen, die da sind, kann sie ja nichts dafür. Aber das waren jetzt keine Kapazunder, wo man sagt, ein Wahnsinn. Und ich frage
ja,
mich
und da, entschuldige, wenn ich da noch mal einhacke, genau das, das war ja eigentlich deine Frage, entschuldige auch Oliver, aber das muss man eben auch sehen, wen hat denn Svitolina bis jetzt geschlagen?
Na, Paolini, immerhin Paolini.
Ja, das war die einzige.
Naja. Nein, aber meine Frage bei Eva Lys ist ja folgende. Ja, die kann offenbar sehr gut Tennis spielen, überhaupt keine Frage, qualifiziert sich für die US Open. Aber was macht sie den Rest des Jahres? Warum steht Eva Lys nicht auf Platz 94 in der Weltrangliste mindestens, damit sie eben keine Quali mehr spielen muss? Ja, ganz so jung ist ja nicht mehr. Und klar, die hat, sie ist krank, chronisch krank, aber ja, das ist meine Frage. Oliver, du setzt an.
Also, ich finde, es wird wahrscheinlich jetzt nicht das sein, was du gerne hören möchtest, weil es nicht deine Frage beantwortet. Ich entschuldige mich schon mal dafür. Aber ich finde einfach gut zu sehen, und das wäre ein Beispiel, und das von mir aus auch, doch, von mir aus auch gerne übertragen auf das, was sie sonst im Rest des Jahres macht. Sich das als Beispiel zu nehmen, mit welcher Lockerheit sie letztlich und Freude sie diese Runden überstanden hat, weil eben wirklich eigentlich alles schon vorbei war. Es ist natürlich schade, dass es so sein muss, bevor jemand das so zeigen kann. Und ich finde trotzdem, auch wenn die Namen jetzt nicht gerade die allergrößten sind, aber in diesen Runden wären vielleicht auch andere vielleicht sogar rausgefallen gegen diese Namen. Also ich finde schon, dass man das ihr auf jeden Fall so lassen muss. Trotzdem wäre es schön, wenn sie genau diese Einstellung dann auch im Rest des Jahres an den Tag legt, wenn sie gesund, so gesund ist, dass sie das auch kann. Heute hat man, finde ich, ganz klar gesehen, irgendwann begann tatsächlich wieder dieses Genießen, denn das war letztlich auch ein Grund, warum sie so weit gekommen ist. Sie hat einfach genossen mit jeder Situation mehr, mit jeder Runde mehr, mit jedem guten Winner mehr. Sie ist getragen von dieser Euphorie auch und letztlich in dieser Erwartungslosigkeit, denn sie ist ja raus gewesen eigentlich. Und das würde ich mir wünschen, dass sie daraus das lernt, das ableitet, dass sie ein bisschen lockerer wird. Denn dann hat sie, finde ich, ein paar tolle Bälle gegen Świątek gespielt. Und sie möge bitte als Beispiel auch dienen, gerade bei den Frauen, für die Spielerinnen in Deutschland, die oft so verkrampft und vielleicht verkopft manchmal an bestimmte Dinge herangehen bei den Turnieren. Macht euch ein bisschen lockerer. Und das ist für mich Lernen von zum Beispiel US-Tennisspielern und Tennisspielerinnen, wie man sich selbst nicht zu sehr unter einen Riesendruck setzt und damit blockiert.
Schlägt auch ein bisschen in die Kerbe, Oliver, aber was Papa Rittner auch gesagt hat bei Eurosport, an die natürlich Eva Lys viel besser kennt.
Was hat sie gesagt?
Ja, aber die meinte, dass Eva Lys oft darunter leidet, dass sie sich einfach zu viel Gedanken macht. Zu viele Gedanken, um genau zu sein. Also ich kenne Eva Lys aus drei Pressekonferenzen, und Barbara Rittner meinte eben, dass das bei diesen Australian Open nicht der Fall gewesen ist und dass es deshalb so gut gelaufen ist.
Sie hat aber auch sich viele Gedanken über das Thema Ukraine-Krieg gemacht. Also damit müssen ja auch die immer wieder umgehen können, die davon sehr betroffen sind. Und bei Lys ist ja so. Ja. Deswegen, ja, ich glaube, ganz grundsätzlich ist allen anzuraten, und dann sind wir ja bei diesem mentalen Thema auch wieder, über das ja Andreas und ich und wir zu dritt hier auch gerne sprechen, einfach die Dinge ein bisschen zu ordnen und Prioritäten für die Momente zu entwickeln. Und wenn man einen Sport hat, in dem man gewinnen muss, um erfolgreich zu sein, dann muss ich alles dafür tun, in dem Moment auch alles zu zeigen, was es braucht, um zu gewinnen.
Ja, sehr schön gesagt, wenn ich da anschließen darf. Natürlich, man muss das jetzt im Zuge dieser absoluten Ausnahmesituation sehen, was der Oliver eh schon gesagt hat. Also wenn du das Gefühl hast, du bist dort eigentlich schon weg, auch gedanklich völlig weg, hast du nun auch gar keinen Druck mehr und kommst ein bisschen in einen Lauf hinein, gibst dir damit die Möglichkeit, dich selber zu überraschen, eben auch mit diesen ganz, ganz wichtigen Attributen, die du auch schön gesagt hast, nämlich Freude und Spaß und schau, was da geht. Und überrascht dich weiter, weiter und weiter, und irgendwann steht dann halt da die Frau Świątek und dann ist das zu Ende. Also ich glaube, da darf man nicht zu kritisch sein, Jens, vielleicht auch nicht verlangen, naja, warum steht die nicht, weiß ich nicht, permanent Top 100 oder ich weiß gar nicht, wo sie jetzt im Moment wirklich steht, zumal sie ja verletzt war und auch bedient ist, aber das ist dann halt einmal, da würde ich auch so sehen, zu sagen, das nehme ich jetzt mit, das sieht man, wozu ich fähig sein kann. Aber was sind denn die für mich persönlich ganz, ganz wichtigen Attribute, sage ich noch einmal, die ich brauche, damit ich so eine Leistung bringen kann. Dass das jeder will, ist eh klar. Aber die Lockerheit, die kannst du auch nicht kaufen im Supermarkt und auch nicht bei uns, sondern da musst du halt individuell schauen, was brauche ich, womit blockiere ich mich vielleicht, was hilft mir, woran kann ich mich orientieren, wer inspiriert mich und. Ja. Und sei es nur, sich jemanden noch ins Team zu holen, à la Djokovic, es muss ja nicht der Murray sein, aber solche Dinge halt in etwas zu investieren, woran ich auch glaube, und dann ziehe ich diesen Effekt mit. Also das ist das, was ich da sozusagen noch dahinter sehe.
Und sie hat jetzt durch die Teilnahme an der vierten Runde hat sie 420.000 australische Dollar, umgerechnet etwa 255.000 Euro, hat sie jetzt verdient. Das ist wahrscheinlich mehr als im kompletten halben Jahr letztes Jahr. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch mehr als das gesamte Jahr. Glaube ich nicht, aber na, auf jeden Fall ist jetzt auch möglich, vielleicht nochmal so genau das zu tun, genau das zu machen, zu investieren. Und also findet allein, und es gibt vielleicht auch eine gewisse Freiheit, über die man natürlich nur bei den Top-Spielerinnen sprechen kann. Und die meisten haben diese Freiheit nicht. Und jetzt hat sie, so wie alle anderen auch, die entsprechend so weit vielleicht auch gekommen sind, vielleicht auch ein bisschen überraschender. Ja.
Oben hatte ich gedacht, okay, Aryna Sabalenka, natürlich nie in Gefahr, ein Match zu verlieren, aber gegen Clara Tauson, die natürlich sehr, sehr gut Tennis spielen kann, jetzt auch nicht so durchgerauscht wie blöd. Und dann kommt Mira Andreeva daher, die sie im vergangenen Jahr in Roland Garros geschlagen hat. Und Sabalenka gewinnt mit 2-1. Und bam, ist sie da und schaut ziemlich unverwundbar aus. Oder nicht, Andi?
Ja, natürlich. Ich möchte aber jetzt mal ganz runtergehen auf diesen Ast, wo es die Frau Pegula erwischt hat, und zwar zu Recht. Wo mir in diesem einen Spiel, oder sagen wir auch analog zu diesem Eva-Liss-Effekt, die Frau Danilovic aufgefallen ist, die sich, glaube ich, sogar qualifiziert hat und dann halt gegen Badosa die Segel streichen musste. Aber die hat man sehr imponiert, auch eben auch durch Lockerheit und so. Und man sieht auch, wenn dann auch eine Pegula mal nachzudenken beginnt, dann relativiert sich da schon viel und da ist irrsinnig viel möglich. Sabalenka, ja, bis jetzt habe ich noch nicht allzu viel gesehen, hat mich auch nicht so interessiert. Ein sehr glattes Ergebnis gegen die Frau Andreeva. Ich möchte jetzt auch der Frau Pavlyuchenkova, die sich ja, glaube ich, selber wundert, wie sie so weit ist. Ein bisschen, wenn der Oliver lacht, nehme ich an, da liege ich nicht ganz falsch. Also sie hat das ja auch dann gepostet mit zunehmendem Alter und man soll nie glauben, man hat es nicht mehr drauf, so auf die Art. Aber das ist ja mehr passiert und das wird jetzt die Endstation sein. Und dann haben wir meiner Ansicht nach klarerweise einen Klassiker, Sabalenka-Goff. Und da ist dann wieder die Frage, wir wissen, es ist das Triple möglich für die Sabalenka. Ich sage jetzt einmal, ich glaube, bei diesem Turnier ist sie auch am meisten bei sich, glaubt am meisten an sich, also tippe ich da doch darauf, dass es nicht so ist, wie es manchmal schon war, dass sie auch der Goff die Möglichkeit geben wird, da hineinzukommen. Das ist das, was mich auf diesem Ast bewegt. Also ich glaube nicht, dass die Badosa irgendeine Chance hat gegen die
Goff. Darf ich kurz anschließen, weil ich habe das Spiel kommentiert von Sabalenka gegen Andreeva. Und das ist natürlich der klassische Fall, die kann ja viel mehr, Andreeva. Und das, so weit ist sie aber noch nicht. Die ist 17, die braucht erstmal ein bisschen Zeit, auch in solchen Matches dann vielleicht auch ein bisschen das zu spielen, was es Sabalenka nicht so einfach macht und nicht zu versuchen, ihr Spiel zu spielen. Nur muss man natürlich sagen, so wie Sabalenka da gespielt hat, war sie genau darauf vorbereitet. Und es gibt so ein paar Matches in diesem Turnier, in denen jeweils einer immer genau vorbereitet war darauf, nicht eine Sekunde zu spät ins Match zu starten, sondern von Beginn an jeden Punkt zu spielen. Ich habe das so genannt, jeder Punkt wie ein Matchball. Und Sabalenka war genauso gewarnt vor Andreeva und sie ist auch zu Recht gewarnt gewesen vor Andreeva, weil nur durch ihre eigene Dominanz, und dann ist sowieso klar, keiner kommt in Rhythmus, keiner hat eine Chance, die ist weggefegt worden, Andreeva. Es gab aber trotzdem, auch bei einem 1-6, 2-6, einen kleinen Moment, in dem die Andreeva, die ja immer als Wunderkind verschrien war, schon sehr früh, dagegen habe ich generell was, die dann tatsächlich noch ein bisschen mal einen Zugriff hatte. Und in solchen Momenten sieht man einfach, wie weit Sabalenka inzwischen ist, wie unantastbar sie geworden ist. Sie verschärft in dem Moment ihr Spiel, spielt aber auch mit Kopf, hat auch mal einen kurzen Ball gespielt. Und das macht sie inzwischen, finde ich, sehr, sehr gut, ohne jetzt ihrem eigenen Stil untreu zu werden. Dann noch kurz Pavlyuchenkova. Pavlyuchenkova ist nie aufgefallen durch sonderlich großen Einsatz bei Training. Beim Training ist es schon eine, die versucht hat, immer einigermaßen gut zu leben, durchzukommen, nicht sich zu sehr zu verausgaben. Möglicherweise ist das etwas, was sich jetzt auszahlt, wenn sie von zunehmendem Alter spricht. Aber auch wieder so eine Erwartungslosigkeit, letztlich wie ein Lucky Loser, geht sie durch dieses Turnier durch. Und ich bin bass erstaunt tatsächlich. Aber das macht sie vielleicht so gefährlich. Trotzdem muss ich schauen, dass sie hoffentlich eine Platzmiete für eine Stunde bekommt und das dann auch ausnutzen kann, weil es könnte auch in 40 Minuten vorbei sein.
Morgen.
Und Badosa ist super gefährlich für Goff.
Wollte ich auch sagen.
Wenn Badosa den Kopf irgendwann mal einschaltet oder an wenn die müsste wirklich mental arbeiten, dann wäre sie für mich die größte Gefahr für Sabalenka. Und ich sehe sie trotzdem, auch wenn sie nicht so viel mental arbeitet, wie sie es müsste, ich sehe sie, dass sie vielleicht bei diesem Turnier eine Art Durchbruch schafft und in einem großen Match endlich mal auch ihre Nerven zusammenhält, dann ist sie tennismäßig auf jeden Fall eine Gefahr für Goff.
Das glaube ich nämlich auch, weil die spielt ja auch mit House Money. Auch wenn sie schon wieder gesetzt ist, aber die ist, glaube ich, froh, dass sie wieder gesund ist. Goff gegen Bencic, okay, den ersten Satz, ja, verloren. Dann war es, glaube ich, nicht ganz so glatt, das Match, wie das Ergebnis das wieder gibt. Ich glaube zwar, dass Goff gewinnen wird, aber ich glaube nicht, dass es so glatt werden wird, wie der Andi das annimmt. Aber gut, in wenigen Stunden werden wir das wissen. 2:30 Uhr früh die erste Partie Badosa gegen Goff und 9:00 Uhr dann Sabalenka gegen Pavlyuchenkova. So, machen wir rüber zu den Männern, Andi. Und ja, fangen wir mit der unteren Tableauhälfte an, weil die ja auch morgen spielt. Und der einzige von den Top-Gesetzten, der laut Papierform nicht im Viertelfinale erscheint, ist Casper Ruud. Keine große Überraschung, verliert 2. Runde gegen Mandzsik. Ich glaube aber, dass es Alexander Zverev vielleicht gar nicht so unrecht gewesen wäre, da gegen Casper Ruud zu spielen, weil gegen den Tommy Paul hat er 2-mal gespielt, 2-mal verloren. Ist zwar schon eine Zeit her, aber trotzdem. Welches Spiel magst du zuerst runterbrechen, Andi? Du hast die freie Wahl. Alcaraz gegen Djokovic oder 4:00 Uhr früh Tommy Paul gegen Alexander Zverev.
Ja, ich möchte zunächst einmal eingestehen, dass du, Jens, man muss dich da auch hervorheben, ich habe es nicht mehr unbedingt geglaubt, den Djokovic noch in der 2. Woche zu sehen. Leiste aber Abbitte anhand der letzten beiden Gegner. Zuerst habe ich mir Sorgen gemacht, ich glaube auch zu Recht, weil er doch holprig gestartet ist. Allerdings gegen Spieler, die er nicht kannte. Und dann jetzt gegen Lehetschka, als er immer stärker wurde. Alcaraz finde ich bis jetzt unterfordert, völlig unterfordert und kann noch nicht genau wissen, wo er steht. Gegen Oranges einen Satz zu verlieren ist, naja, kann passieren. Aber ja, also ansonsten, da kann ich jetzt nicht viel sagen. Ich glaube nur, da wird jetzt, und jetzt revidiere ich mich dann doch, ich sehe das bei 50-50 die Chance. Die Chancenverteilung hätte ich vorher nicht so gesehen, nämlich zugunsten von Alcaraz hätte ich es vorher gesehen, aber jetzt 50-50, warum? Weil das sein letztes Turnier ist, wo er noch nicht so gut war in seiner jungen Karriere, die schon fantastisch genug war. Auf der anderen Seite steht einer, der dort zu Hause ist und der das jetzt auch bewiesen hat mit einem auch für mich phänomenalen Mindset, wobei ich finde, er war mit sich zu kritisch, zu streng sogar, das habe ich nicht verstanden, aber er ist ja auch da ein Meister, er braucht diese Reibung, er braucht das Gefühl, glaube ich sogar, dass ihn eben nicht alle wollen und wird dann immer noch besser. Das ist halt auch Djokovic, aber ich meine, da gehen wir mal rein als 10-facher Sieger, fühl dich dort sensationell wohl, alles passt für dich und der andere hat dort eben noch nicht geliefert, was er überall anders schon gezeigt hat. Also die Frage wird sein, Stehvermögen. Die Frage wird auch sein, was ist es strategisch? Und da, glaube ich, wird Murray sicherlich gute Tipps geben. Was ist es strategisch, dass man diesmal bringen kann? Und was mir auch sehr gut gefällt, ist eine Also ist ein tennisspezifisches Faktum, das auch der Oliver heute super herausgearbeitet hat beim Deminauer. Also ist ja auch ein Spieler, der vom Aufschlag her jetzt nicht der allergrößte ist. Und wenn man sagt, Djokovic könnte härter aufschlagen, das muss er nicht, sondern das ist eine Hoffnung für alle, wie wir da sitzen, die wir das Gefühl haben, wir haben sogenannte Butterbrotaufschläge. Schaut einmal, wohin platzieren die diese Aufschläge, vom Schnitt ganz zu schweigen. Also beim Djokovic war schön zu sehen in der letzten Partie, dass der immer 30 Zentimeter in der Servicebox zur Mittellinie, das heißt also ganz in die Mitte oder eben 30 Zentimeter ganz nach außen geht. Das war natürlich auch strategisch bedingt, aber wenn du das kannst, ja, mit sagen wir 75% deiner Maximalhärte vom Service, ist das viel wertvoller und sich da auch etwas aufzubauen. Heute bei Deminauer war es ein anderer Effekt, dass der eben immer bewusst in den Körper serviert hat und der Mikkelsen, der ein bisschen steif und ungelenk ist, finde ich, den hat das gar nicht gefreut. Also solche Dinge sind mir aufgefallen. Ich weiß nicht mehr, Jens, was deine Frage war. Was mir noch aufgefallen, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, ist zu Beginn, dass also drei Teenager da drei Top-10-Spieler herausnehmen, muss ich sagen, Hut ab. Ich finde ganz schade, obwohl ich es auch dem Sonego gönne, der aber jetzt für mich sozusagen ja keine große Zukunft mehr hat in diesem Turnier, dass nicht der Herr von Secker, der hätte nämlich durchaus auch so weit kommen können, aber das wird im Belde passieren. Also das sind für mich und auch menschlich Rüd, wobei man sagen kann, ja, der Rüd ist, weiß nicht, was dem passiert ist, der wackelt schon die ganze Zeit irgendwie. Und dann kriegt er halt da einmal eine recht früh drüber und ja, den Rublev hat es halt erwischt, das war, haben wir eh gesehen, es war auch keine leichte Ausgangsposition. Und den dritten habe ich jetzt vergessen, den dritten Teenager,
der auch. Lerner Tieren, der
geht. Danke dir, sehr richtig. Und da wollte ich jetzt euch fragen, weil da ist dann doch, ich meine, bei aller Liebe auch zum Medvedev.
Aber wollen wir nicht beim Djokovic bleiben vielleicht?
Ja, aber der kann gar nicht gut verlieren, der Herr Medvedev. Hat, glaube ich, nicht zu Unrecht auch $75.000 abliefern müssen an Strafen. Gut, geht's hier weiter, wo ihr wollt, bitte.
Um mit Elmar Oberhauser zu sprechen, das war nicht die Frage.
Oliver, was war die Frage?
Oliver, Djokovic, bitte.
Ja,
noch drauf.
Ja, auch hier meine Beobachtung zu Djokovic. Ich möchte nochmal daran erinnern, Andi, ich habe ihn als Sieger getippt. Das ist, glaube ich, nicht zu vergessen. Jens hat ihn auch recht weit getippt, aber für mich ist er als Sieger. Geht er als Sieger in aus diesem Turnier raus und wird auch Alcaraz schlagen. Ich habe ihn gegen Maraj kommentiert und muss sagen, da hat Djokovic wirklich alles ausgepackt, was man von Djokovic kennt, was eigentlich mit Tennis null zu tun hat, aber eben auf dem Tennisplatz wirksam ist. Ob man das mag oder nicht, ist wieder was anderes. Ich weiß, da gibt es ganz viele, die das auch extrem kritisiert haben, aber so ist es nun mal. Und er hat damit auch Maraj, der wahrlich in sehr guter Form in diese Runde gegangen ist, in dieses Match gegen Djokovic. Und ich gebe auch zu, ich hätte es ihm zugetraut, sogar Djokovic zu schlagen und auf jeden Fall es eng zu gestalten. Aber was der Djokovic da gespielt hat, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber das war wirklich von der ersten Sekunde an. Das war wirklich so wie früher in dieser Dominanz eine Serena Williams, die genau wusste, ich bin sofort da, dann gebe ich der anderen überhaupt keine Hoffnung mehr. Und das Djokovic hat diesen Satz gespielt, das war schon Wahnsinn. Ja. Jeder Punkt konzentriert. Also das war für mich mit das Beste, was ich von Djokovic in dieser Woche gesehen habe vorher. Es ist das Beste gewesen und es war auch nötig, weil ich glaube, Maraj hätte sich ganz anders entwickelt, wenn Djokovic nicht so gespielt hätte. Dann kam aber natürlich, wenn ihr es gesehen habt, wisst ihr das, auch der Moment, wo man dachte, so jetzt müsste er irgendwie rausgetragen werden. Und trotzdem hat er sich irgendwie gefangen. Ich weiß nicht wie, ich habe die Pressekonferenz danach nicht gehört. Eventuell, Jens, kannst du helfen. Hat er erklärt, warum er dem Tod nahe war, wie es aussah, um dann wieder wie ein junger Gott extra Luft zu bekommen und zu sehen, haha, super, Maraj ist drauf reingefallen? Oder was war da? Also der war ja kurzatmig in einer Weise, dass man gedacht hätte, jetzt kippt er gleich um.
Ich hab nicht die Pressekonferenz mitverfolgt, okay, ich weiß es nicht.
Alles klar, dann muss ich es mir nochmal nachlesen. Er wird der mental Stärkere sein mit Alcaraz. Alcaraz hat zwar Kraft gespart durch die Aufgabe von Draper, aber es ist, glaube ich, schon so tatsächlich gefordert, richtig gefordert war er noch nicht. Djokovic war es und hat es aber nicht so aussehen lassen und hat alle Tricks angewandt, die er kennt. Und ist jetzt gegen diese jungen Tschechen und überhaupt gegen diesen tschechischen Ansturm, ist er als Sieger vom Platz gegangen. Jetzt ist seine Runde, jetzt ist seine Bühne, hier kommt sein Gegner. Djokovic gewinnt gegen Alcaraz und gewinnt das Turnier.
Starke Aussage. Ein großes Fragezeichen für mich, ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind, aber ich bin schon so weit. Also sage ich jetzt einmal den Namen Sinner, der da auch eine große Rolle spielen wird und kann. Der hat mich nicht überzeugt bis jetzt und hat da halt, also es ist ja auch eines zu sehen, wenn du wen nicht kennst, dann darf man nicht so streng sein, aber was der an wirklich vermeidbaren Fehlern da abgeliefert hat, bis er dann endlich gewonnen hat gegen den glaube ich, ihm ansonsten sichtlich unterlegenen Gegner, das war jetzt nicht so groß. Und da bin ich sehr gespannt, also ich glaube auch, dass Djokovic sogar besser drauf ist, spielerisch im Moment als letztes Jahr. Aber es kann natürlich immer alles passieren. Ich glaube, er bräuchte dann auch, soweit sind wir ja noch nicht, aber angenommen, er wird da einmal jetzt gewinnen. Er wird halt auch nicht jünger. Das ist das, was ich noch immer als großes Fragezeichen hinten sehe. Aber ich habe jetzt eigentlich zu Sinner noch was hören wollen von euch.
Ich habe Sinner heute gesehen in der Früh und dem nehme ich es ab, dass es ihm nicht gut gegangen ist.
Dem schon, ja.
Dem nehme ich es ab. Ich finde das dann schon, also Charlie Steeb und Markus Zöcke haben das kommentiert und ich war voll bei beiden. Sinner hat eine Medical Timeout genommen, die 12 Minuten gedauert hat. Und wenn das Regelwerk das hergibt, dann ist alles okay, aber dann ist das Regelwerk scheiße. Weil das geht halt einfach nicht. Wenn du nicht in der Lage bist, nach 3 Minuten weiterzuspielen, dann muss man leider sagen, scheiße, mir geht's heute schlecht, ich kann nicht weiterspielen. Aber so, wie es war, okay, meinetwegen von den Regeln gedeckt, aber dann gefallen mir die Regeln nicht. Aber selbst in der Phase, wo es ihm nicht gut gegangen ist, da hat Sinner teilweise Bälle gespielt, obwohl er sich nicht gut bewegt hat, aber Bälle gespielt, wo ich mir denke, okay, das können nicht viele andere. Mit den Bällen kann er Djokovic oder Zverev im Finale trotzdem gefährlich werden. Und im Finale wird am Abend gespielt, dann wenn es die Hitze war, die ihn so gequält hat, die wird am Abend nicht da sein. Also überzeugt hin oder her. Jetzt spielt er gegen De Minaur. Ich habe das Head-to-Head nicht im Kopf, aber da muss bei De Minaur schon extrem viel passieren, dass der da mithalten kann. Und dann gegen Shelton oder Sonego, ja, da sehe ich dann doch auch den Sinner vorne, weil Shelton ja auch jetzt nicht so wahnsinnig gut gespielt hat in letzter Zeit. Und in seinem zweiten Halbfinale dann beim Grand-Slam-Turnier potenziell, da sehe ich die Nerven auch noch nicht. Also ich würde Sinner immer noch an Nummer 1 setzen und sei es nur, weil ich letzte Woche gesagt habe, er gewinnt das Turnier. Oliver.
Ja, aber, um Gottes Willen, alles, das sind alles Argumente, die man so auch verstehen kann, auch alles, was Andi gesagt hat. Aber hier hilft, denke ich, dem Djokovic das Draw, weil er eben nicht gegen Sinner im Halbfinale antreten muss oder sogar schon im Viertelfinale. Es wäre Finale. Und wenn einer, Australian Open, 10-maliger Champion, kurz davor sein 25. Rekord-Grand-Slam-Turnier zu gewinnen, vielleicht die letzte Chance, wer weiß, wie sich dieses Jahr entwickelt, aber er ist in guter Form, er müsste natürlich dann Alcaraz schlagen, aber könnt ihr euch vorstellen, dass Djokovic, der Alcaraz schlägt, sich von irgendjemandem, Zverev, Paul, und dann im Finale, dann eventuell Sinner, wirklich aufhalten ließe, diesen Titel zu holen, und das kann ich mir einfach nicht vorstellen, zumal ich tatsächlich bei Sinner halt nicht sicher bin, was ist da? Richtig verstanden habe ich es nicht, gebe ich zu. Es sind sowieso ein paar Dinge, die ich da nicht richtig verstehe vielleicht, und so ganz unbeeindruckt wirkt er auf mich nicht und auch nicht so ganz fit. Ich finde es auch ein wenig seltsam, lange Behandlung und so weiter. Ich kann es nicht ganz greifen. Ich kann es nicht greifen.
Es tut mir leid. Das ist auch eine Parallele, wenn ich da hineingrätsche, die ist mir aufgefallen, weil wir es ja auch erwähnt haben. Vielleicht nicht vielen aufgefallen, aber jetzt frage ich den Jens auch einmal zu Sinner. Ich habe nicht gesehen, was da war. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Aber es gab ja eine Schwächelei auch vom Zverev. Der hat das auch angesprochen, dass er auf einmal, und er versteht das nicht und hin und her, und wie kann das passieren? Und also ihr wisst, was ich meine, kann der Hitze geschuldet sein, aber du fühlst dich auf einmal so schlecht und das vergeht dann wieder, wo ich schon beim Jens bin, weil den Djokovic kenne, dass der ein alter Fuchs ist und das auch immer wieder gemacht hat, wie viele andere. Auch ein Nofis war ja da kein Heiliger früher, dass der halt Theater gespielt hat und so etwas dann aufgeblasen hat und auch strategisch verwendet hat. Und
wie ich jetzt gesagt habe, ja, genau.
Ja, jetzt sind wir beim Punkt, wie authentisch hat das gewirkt und was war das, glaubst du? Und wenn ich euch an Zverev, den muss man ja auch noch erwähnen, für mich gewinnt er wieder dieses Turnier, also kein Grand Slam, überhaupt keines in seiner Karriere, ist sehr hart, aber es wird auch hier nicht so sein, darum geht es aber nicht, sondern die Parallele ist, dass eben viele klagen oder etwas größer machen, dass es vielleicht ist, mit einem kleinen Unwohlsein, also wie authentisch war das und was war das genau, Jens, bitte, heute beim Singer?
Naja, da bin ich gleich schlau wie der Oliver, man weiß es ja nicht, ja, also zunächst hätte ich gedacht, dass er...
Was hast du gesehen? War ein Kreislauf?
Naja, das ist die Vermutung, dass es der Kreislauf war. Zunächst hätte ich gedacht, er hatte mit der Hüfte letztes Jahr Probleme gehabt. Er ist da, ich meine, er hatscht ja sowieso zwischen den Ballwechseln wie der alte Kreiner Joschi übers Feld, wer ihn noch kennt als Steirer. Aber dann hatte ich schon den Eindruck und man hat auch gesehen, also wie der geschwitzt hat im Gesicht, dann auch bei den Seitenwechseln, war fast ein bisschen abwesend. Dann geht er halt eine Viertelstunde raus, nicht ganz, kommt zurück. Da hat sich der Rune eh noch gut zusammengerissen. Dann nimmt der Rune bei 5-3 im dritten Satz, als Sinner auf den Satz aufschlägt, eine völlig sinnlose Medical Timeout. Das ist dem Sinner dann aber wurscht gewesen, der serviert aus. Ich glaube, es war der Kreislauf. Warum das passiert, weiß ich nicht. Die haben ja alle genug Menschen mit dabei, die ihnen dann sagen, sollten sie vergessen zu trinken, trink bitte was. Aber warum genau? Ich würde sagen Kreislauf, aber ich habe mit Janik heute noch nicht telefoniert.
Zu Zverev vielleicht im selben Zusammenhang?
Ja, Zverev unterstelle ich auch jetzt nicht, das, was ich Djokovic unterstellen würde.
Übrigens, Djokovic, finde ich, kann man es auch nicht zu 100% unterstellen. Ne? Also er hat, das ist etwas, was man auch sagen muss, ich glaube, der Charlie hat es auch im Kommentar bei mir gesagt, man kann viel faken. Aber eine komplette Kurzatmigkeit, wie sie da war, und wir kennen das, ne? Wir haben das x-mal schon bei ihm gesehen, das kann man nicht komplett faken, weil sonst hätte er den Job verfehlt. Dann wäre er ein Hollywood-Schauspieler, der schon mehrfach den Golden Globe und den Oscar gewonnen hätte, sage ich jetzt mal. Das heißt, es ist schon echt gewesen. Nur es ist natürlich übertrieben dargestellt teilweise. Das schon. Ich würde ihm nicht komplett absprechen, dass es ihm in dem Moment nicht gut ging, weil das war deutlich zu sehen. Alles andere natürlich, diese klassische Situation, dass wenn der andere einen Punkt macht, weil er einen Fehler macht oder weil der Gegner besser ist in dem Ballwechsel, dann so zu tun, als hätte er nur deshalb den Punkt nicht gemacht, weil er Djokovic einen Fehler gemacht hätte. So nach dem Motto, ich nehme dir deine Freude über den Punkt, weil hey, also ohne mich wäre dir das doch nie gelungen. Und das ist etwas, was ihn auch unsympathisch macht. Und deswegen finde ich, das ist dann etwas, wo man sagen kann, es ist völlig übertrieben. Ja. Aber das andere, so ganz unecht war das nicht mit dieser Kurzatmigkeit. Man musste sich schon ein bisschen Sorgen machen. Entschuldige, dass ich da nochmal drauf eingegangen bin. Jetzt ist mir gerade der Tee umgefallen. In die Tastatur. Weiter, Freunde.
Verrückt. Ja, wir kommen eh zum Ende. Also wenn das Alcaraz Djokovic Match, wenn Oliver hat Djokovic vorne, Andy hat es bei 50-50. Ich glaube, dass Alcaraz... Ich spüre leider auch, dass Djokovic das gewinnen wird. Ich habe Alcaraz dann doch mit besseren Chancen als der Oliver, einfach weil ich davon ausgehe, dass Alcaraz glaubt, dass er gewinnen kann. Lehecka hatte ich zu keinem Eindruck, ich hatte zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, dass Lehecka daran glaubt, dass er wirklich das ganze Match gewinnen kann. Okay, im dritten Satz dann holt er ein frühes Break auf, kommt ins Tiebreak, ist im Tiebreak nah dran, aber schafft es dann eben doch nicht, dass er wieder zurückkommt. Ich glaube, der hat diese Überzeugung noch nicht. Alcaraz hat...
Oh, das ist interessant. Darf ich kurz einhaken? Das finde ich super interessant, weil ich glaube eben genau das nicht. Ich glaube eben genau, dass Alcaraz, wenn er über irgendetwas ins Zweifeln geraten könnte, wenn irgendeiner ihn zum Zweifeln bringen könnte und ein Spielverlauf, wenn er so wäre, zugunsten von Djokovic, was ihn nachdenklich machen könnte, dann ist es genau das, nämlich Djokovic. Und außerdem bleibe ich dabei, Alcaraz ist viel unsicherer, als landläufig ein Mainstream uns immer wieder glaubhaft machen möchte. Das ist keiner, der vor Selbstbewusstsein strotzt. Und dann kommt Djokovic. Es kommt, glaube ich, total darauf an, wie viele Statements Djokovic schon sehr früh setzt, wie alles sich entwickelt in dem Match. Aber genau das glaube ich eben nicht, dass Alcaraz komplett daran glaubt, Djokovic zu schlagen, je nachdem vor allen Dingen, wie es verläuft.
Ja, aber also jetzt, man muss ja aus deutscher Sicht jetzt endlich einmal auch den Zverev erwähnen. Oder man muss mir erklären, warum er den, wie man so schön sagt, durch den Rost fallen lässt bei dieser Analyse. bis jetzt. Also wenn ich selber sagen darf, für mich, der überzeugt mich nie, auch wenn er da überzeugen sollte, war bis jetzt noch nicht wirklich gefordert, glaube ich. Aber es fehlt mir irgendwie auch die Freude, so eine Art Spielfreude, eine sich selber einmal bestätigen, auf die Schulter klopfen, auch in jedem Interview hörst du übertriebene Selbstkritik, für mich zu viel Perfektionismus und immer noch dieser Anspruch, dass er halt, dass der wirklich das unbedingt gewinnen will und das halt alles im Hinterkopf mitspielt. Soweit sind wir noch lange nicht und ich glaube auch nicht, dass der jetzt überhaupt ins Finale kommt. Aber es ist nur mein Eindruck. Jetzt wäre interessant.
Jens, glaube ich, versteht ihn ganz gut.
So wie er sich gibt am Platz, der verheimlicht irgendwas. Also er ist nicht er selber. Und er kommt auch leider nicht so sympathisch rüber, wie er sein könnte, finde ich.
Jens, du hast doch eigentlich immer einen ganz guten Blick auf Zverev.
Ja, gefällt mir gut. Gefällt mir gut.
Hast du viel gesehen vielleicht auch schon? Ich habe ihm wirklich fast nichts gesehen, gebe ich zu.
Ja, ich habe alles gesehen. Also ich habe jedes Match gesehen von Zverev. Ich glaube sogar jeden Punkt. Und das ist absolut professionell, professionell war er früher auch, aber früher hat er sich eben diese Lapsi geleistet, wenn die Mehrzahl von Lapsus Lapsi ist, was ich hoffe. Oder Lapsen.
Lapsüsse, ich glaube nicht.
Süße.
Lapsüsse,
was?
Ja, also Lapsen. Er hat sich diese Lapsen geleistet. Das hat er jetzt nicht mehr gemacht. Er ist da relativ unbescholten. Also er kann. Luca Pui kommt zu dem Turnier.
Aber wir könnten jetzt ein Gewinnspiel machen. Also was ist die Mehrfach?
Lappen vielleicht. Lappen. Okay, entschuldige.
Er hat sich keine Lappen geleistet. Ja, okay. Luca Pui kommt zu dem Turnier, hat ewig kein Turnier, kein Match mehr gespielt. Klar gewinnt das Zverev das. Pedro Martinez hat nichts, was dem Zverev wehtun kann. Nichts. Der kann eben seinen schwachen Slice dahin hinlöffeln, dann löffelt der Zverev ihn halt zurück. Dritte Runde, Jacob Fearnley, ja. Okay, ein Challenger-Spieler, der vielleicht einmal solide wird. Und jetzt verliert er gegen Humbert einen Satz. Und das war ihm komplett wurscht, dass er diesen Satz verloren hat. Gewinnt 3 und 4 dann souverän. Jetzt bin ich, also Tommy Paul, ich glaube nur, dass er den sich eben nicht gewünscht hat. Weil Paul ist jemand, was du vorhin gesagt hast, Oliver. Das ist ein Ami, der geht da auf den Platz und denkt sich, ich scheiß mich nichts. Ist mir jetzt wurscht. Ist mir jetzt komplett wurscht, ja. Und war schon mal im Halbfinale Australian Open, hat da gegen Djokovic verloren, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Hat zweimal gegen Zverev gewonnen, ist lang her. Ich glaube immer noch, Zverev ist Favorit. Und ich glaube aber, dass Zverev hofft, dass Djokovic gegen Alcaraz verliert. Ich glaube, dass Zverev nicht gerne gegen Djokovic spielen würde im Halbfinale. Das glaube ich.
Und das ist alles, aber dann könnte man ja auch sagen, auch Zverev hatte noch nicht die ganz großen Kaliber. Weil Humbert, da habt ihr ja letzte Woche fast gelacht, als ich gesagt habe, Humbert oder Fies kommen in die zweite Woche oder kommen ein bisschen weiter. Einer von beiden war es. Es war schon eine Zeit lang ein französisches Festival bei diesem Turnier, wenn man noch Monfils dazu nimmt. Aber Humbert hätte ich tatsächlich mir erwartet, dass er mehr Gegenwehr leistet. Das war eigentlich der erste und einzige dann, dem man hätte es zutrauen können, es ihm vielleicht ein bisschen komplizierter zu machen. Aber sonst ist das doch bisher dann auch ein ziemlich cooler Weg gewesen.
Ja, natürlich. Es ist eine sehr einfache Auslosung. Und, aber okay, man kann ja nur die Gegner spielen, die da sind.
Ja, klar.
Und, ich bin halt gespannt, ja, diese Geschichte von wegen Bizepsverletzung, die war ja während des gesamten United Cup keine Meldung wert. Und dann war es doch seit Wochen schon so, dass der Bizeps wehgetan hat und dass er seit Wochen nicht aufschlagen kann. Bin mal gespannt, wenn es eng wird, was wir dann hören.
Weißt du, übrigens, weil du gerade...
Die Ausrede schwingt schon wieder mit, ne?
Bitte?
Die Ausrede schwingt schon wieder mit.
Aber weißt du, was mir gerade einfällt, auffällt, wenn wir sind, wie es, also wenn du jetzt gerade sagst, United Cup, ne? Wie unwichtig ist eigentlich dieser United Cup? Also... Wie schade ist es, dass der Hopman Cup nicht mehr besteht? Wie unwichtig ist der United Cup und wie viel, viel zu viel Bedeutung wird überhaupt immer wieder auch medial Vorbereitungsturnieren zugestanden, beigemessen? Daran sieht man doch, ist doch völlig wurscht, was vorher war. Jetzt müssen die liefern und da sehe ich einige, die nicht liefern zum Beispiel und andere, die liefern. Ja. Und dann ist auch egal, ob die vorher irgendwie einen netten United Cup gespielt haben. Da finde ich die Vorbereitungsturniere Brisbane, Auckland und sowas, finde ich dann schon interessanter, aber am Ende auch ein Muster völlig ohne Wert fürs Turnier, außer dass die, die da weit kommen, eigentlich normalerweise nicht die zweite Woche von einem Grand Slam erreichen.
Aber Oliver, irgendwas müssen wir doch bei tennisnet.com schreiben. Wir können doch nicht so tun, als ob nichts stattfinden würde. So, das war's. Die erste Woche. Wir haben das Viertelfinale, das wir uns, glaube ich, oder das sich viele Tennisfans gewünscht haben in Alcaraz Djokovic. Zverev hat noch eine Chance. Ich finde, er hat gar keine schlechte Chance. Jannik Sinner wird sich fangen bei den Frauen. Schauen wir mal, wie das weitergeht mit Elina Svitolina. Und schönes Turnier. Schönes Turnier. Über alles andere sprechen wir dann höchstwahrscheinlich in dieser Runde, oder nicht höchstwahrscheinlich, sondern hoffentlich in dieser Runde am kommenden Montag. Denn dann wissen wir auch schon, ob Kevin Kravitz und Tim Pütz vielleicht ihr erstes gemeinsames Grand-Slam-Turnier gewinnen. Für Pützi wäre es das erste Männerdoppel. Im Gemischten war er ja schon erfolgreich. Das war's.
Sag mal, was ist eigentlich jetzt mit Ding hier? Świątek muss nicht vor Gericht heute die Entscheidung.
Ne, die WADA erhebt keinen Einspruch gegen das Ruling der International Tennis Integrity Agency, weil das so begründet ist, dass das nachvollziehbar ist, dass das Melatonin verunreinigt war.
Toll, und Sinner muss. Ich meine, Sinner ist auch richtig.
Andere Geschichte, aber Sinner muss. So ist es. So.
Okay. War gut, danke für die
Aufmerksamkeit. Es war sehr schön, es hat uns sehr gefreut. Und ich, von meiner Seite, bin sicher dabei nächste Woche.
Gut. Ich freue mich.
Wir schauen uns das an.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.